Universität Hamburg.
Lehramtsdichter William Shakespeare zeigen, der in diesem Roman Emine Sevgi Özdamars noch vor Bertolt Brecht als Theaterautor die prominenteste Stellung einnimmt. Bei Özdamar kommt Theater auf zwei Ebenen ins Spiel, inhaltlich ebenso wie als Blurring of Genres. Dramatik und Narrativik mischen sich passagenweise, was die Romanstruktur entscheidend prägt. Auf der Inhaltsebene, wir haben es gehört, motiviert der Wunsch, Schauspielerin zu sein, verschiedene Ortswechsel, die Migration nach Deutschland als sogenannte Gastarbeiterin, die Rückkehr nach Istanbul zum Schauspielstudium und die neuerliche Fahrt nach Deutschland zur Fortsetzung der Bühnenarbeit. Der Bildungsprozess, der bereits im Karawanserei-Roman einsetzt, wird dadurch fortgeführt. Wir haben es, da würde ich dir auch folgen in deiner Argumentation, Ortrud, mit einem Bildungsroman zu tun, der in vielerlei Hinsicht eine große Nähe zu Goethes Wilhelm Meister aufweist, aber auch passagenweise in ganz auffälliger Weise mit Traditionen des Bildungsromans bricht. Und Shakespeare ist der Autor, dessen Werk uns gleich auf den ersten Romanseiten auszugsweise begegnet, und zwar ungewöhnlich dies passagenweise auch in der türkischen Übersetzung von A Midsummer Night's Dream, nebst deutscher Übertragung, grafisch durch Kursivierungen und Einrückungen vom übrigen Text deutlich abgesetzt. Und ich habe Ihnen hierzu eine Textstelle mitgebracht. Es handelt sich um das Streitgespräch zwischen Mutter und Tochter, situiert in der Türkei. Die Tochter ist unternehmungslustig und sie teilt nun den Entschluss mit, Schauspielerin zu werden. Und die Mutter sagt: Du könntest Anwältin werden, du liebst es zu reden, Anwälte sind wie Schauspieler, aber sie verhungern nicht, was meinst du? Mach dein Abitur. Ich antwortete: Adın olmayanın sen bir Ruhm, ich bin ein Geist nicht von gemeinem Stande. Meine Mutter antwortete: Du willst einen Esel aus mir machen und mir Angst machen, als wäre ich dein Todfeind und willst mich tödlich quälen. Sie weinte, ich antwortete ihr, pflegt Spott und Hohn in Tränen sich zu kleiden. Und es geht weiter. Meine Tochter, du bist so entsetzlich wild und noch so jung. Nein, nein, Mutter, ich will nicht trauen, noch länger euer verhasstes Antlitz schauen. Sind eure Hände hurtiger zum Raufen? So hab ich längere Beine doch zum Laufen. Die Sonne schien in Istanbul und die Zeitungen hingen vor den Kiosken mit Schlagzeilen. Deutschland möchte noch mehr türkische Arbeiter. Deutschland nimmt Türken. Und ich habe Ihnen die entsprechenden Bezüge zu A Midsummer Night's Dream in den Fußnoten hier angeführt. Diese Schreibweise ließe sich nun mit einem differenzierten Instrumentarium der Intertextualitätsforschung klassifizieren, das in den vergangenen Jahren unter anderem durch Manfred Pfister, Ulrich Bruch, Susanne Holthus, Ulrich Surbaum und andere weiterentwickelt worden ist. Und genau das möchte ich jetzt nicht tun, sondern den Blick vielmehr lenken auf Funktionen solcher intertextueller Verfahren. Und diese können sicherlich einmal als inhaltlich erwartbare und notwendige Allusionen und Zitationen gelesen werden. In einem Roman, in dem es um Theater geht, ist dies nicht unbedingt überraschend. Auch dass es um Shakespeare-Dramen geht, ist nicht ungewöhnlich, denn auch außerhalb von Jubiläumsjahren sind diese die weltweit wohl am häufigsten rezipierten Stücke. Meiner Lesart zufolge handelt es sich bei den zahlreichen Shakespeare-Reminiszenzen und Zitaten im Roman Özdamars aber um mehr als um eine inhaltliche Anspielung. Vielmehr handelt es sich eher um ein poetologisches Programm, das die Autorin mittels intertextueller Bezüge und Zitate im narrativen Text sprachlich inszeniert. Ein poetologisches Programm, das Aufschluss gewährt über Funktionen von Literatur und Theater in Zusammenhang mit Migration. Und betrachten wir die Textstelle näher, wird deutlich, dass wir es gleich zu Beginn des Romans sowohl mit einem Sprach- als auch mit einem Rollenwechsel zu tun haben. Wir finden hier eine Form dessen, was Martin Huber in seiner grundlegenden Studie der Text als Bühne, als theatrales Erzählen bezeichnet hat. Der narrative Text wird passagenweise zur Bühne, denn die Erzählung wird abgelöst durch wörtliche oder leicht veränderte Zitate, die in neuen Kontexten neue Bedeutungen annehmen können. Und durch das Fehlen von Inquit-Formeln rückt das dialogische Moment sehr stark in den Vordergrund, während die Protagonistin als Erzählinstanz zeitweise verschwindet. Die Kursivierung und die deutliche Absetzung der Textstelle im Roman trägt zusätzlich dazu bei, diese als besonders wichtige Passage zu bedenken, die von der äußeren Form her einem Dramentext ähnelt. Die Imitation, die Kunst, sich in einer Rolle auszudrücken, wird im weiteren Romanverlauf mit Rekurs auf Unterrichtsmethoden Stanislavskis und Strasbergs explizit thematisiert. An der Stelle zu Anfang des Romans, die wir hier vor uns haben, zeigt Imitation die Möglichkeiten, aber auch Grenzen einer Identitätsentwicklung auf. Rollengebundenes Sprechen erweitert einerseits die Ausdrucksfähigkeit der Protagonistin und verhilft ihr zu einer differenzierteren Weltwahrnehmung, macht aber auch, wie es der Romanverlauf zeigt, gleichzeitig Ausdrucksdefizite deutlich. Denn wir haben es eben gehört, Spracherwerb und Beherrschung ist gleichfalls ein wichtiges Thema im Roman und mit dem Lesen von Literatur und dem Sprechen in Rollen eng verbunden. Und du, Ortrud, hast in deinen instruktiven Erläuterungen zur Gattung Bildungsroman speziell mit Blick auf Emine Sevgi Özdamars Roman Die Brücke vom Goldenen Horn darauf hingewiesen, dass darin eben das Erlernen der deutschen Sprache wie das Erlernen eines Rollentextes inszeniert ist, den die Erzählerin zunächst gar nicht versteht, sondern nur auswendig lernt. Auch die intertextuellen Bezüge machen an diversen Stellen die Prekarität des migratorischen Erzähler-Ich erkennbar. Dessen Identitätsformation ist sowohl beeinflusst von sozialen Rollenzuschreibungen wie Gastarbeiterin als auch von kulturellen Versatzstücken, die in Form auch zahlreicher anderer intertextueller Verweise, eben auf Kafka, Camus, Tolstoi und so weiter, im Roman präsent ist. Und dies geht eben so weit, dass das Erzähler-Ich, wie im angeführten Zitat und noch mehrfach im Roman, hinter bzw. in diversen Rollen verschwindet. Die Zitate dienen im Roman als Kommunikationsmittel zwischen Figuren, wie hier zwischen Mutter und Tochter, und verdeutlichen gleichzeitig die Unfähigkeit zu eigener individueller Rede. Die Autorin betont durch innovative, gleichsam performative, narrative Strategien wie dieses mehrererlei, also erstens natürlich die Theateraffinität ihrer Hauptfigur, die Hereinnahme der türkischen Sprache in einen deutschen Roman markiert in diesem Zusammenhang in prominenter Stellung am Romanbeginn natürlich die Verortung einer Erzählfigur eben im türkischen Sprach- und Kulturkreis. Die mitgelieferte Schlegel-Tieksche Übersetzung dient dabei aber nicht nur der inhaltlichen Orientierung eines deutschen, des türkischen, nicht mächtigen Lesepublikums, sondern verdeutlicht in der Zusammenschau mit dem türkischen auch die weltliterarische Bedeutung von Shakespeares Werk, das mittlerweile in nahezu jede lebende Sprache übersetzt worden ist. Die ersten türkischen Übersetzungen des Shakespeare'schen Werkes lagen handschriftlich in den 1880er Jahren vor. Erste Verlagsveröffentlichungen gab es um die Zeit der Jahrhundertwende, wie Forschungen Mert Wuralitz ergeben haben. Durch die innovative, performative Schreibweise wird Theater nicht nur inhaltlich zum Thema, sondern gewinnt für den Leser eine eigene ästhetische Präsenz im Roman, nämlich in einer Art Blurring of Genres, was Clifford Geertz als kennzeichnend für transkulturelle Diskurse sieht. Die auffälligen intertextuellen Bezüge betonen zugleich auch den artifiziellen Charakter des Textes und schaffen Distanz zum autobiografischen Gehalt, auf den in der Forschung immer wieder verwiesen wird. Eine dichotome Struktur, kulturelle Differenzen und nationale Unterschiede zwischen Deutschland und der Türkei wird durch die parallele Präsentation der Theaterzitate gleich zu Anfang des Romans implementiert. Und doch auch nicht. Denn die Präsentation gerade von Shakespeare-Zitaten bringt als abwesend anwesendes Drittes auch die englische Sprache ins Spiel, die ja beiden Übersetzungen zugrunde liegt. Wir könnten sagen, dass Emine Sevgi Özdamar mittels der auszugsweisen Präsentation eines türkischen Sommernachtstraums einen Verfremdungseffekt erzeugt, der für ein überwiegend deutschsprachiges Lesepublikum Vertrautheit stört und auf die Migration literarischer Texte in und durch verschiedene Kulturen und Sprachen hinweist. Präsent ist das Werk Shakespeares nicht nur in prominenter Anfangsstellung im Roman, sondern auch in dem wiederholt erwähnt wird, dass die Ich-Erzählerin die Titania im Sommernachtstraum gespielt hat oder dass Hamlet ihre Traumrolle ist. Es gibt also Figurenallusionen und es gibt ein weiteres Gespräch im Roman, in dem die Figuren in einer weiteren Collage aus Shakespeare-Zitaten besteht, nämlich das Gespräch zwischen dem kommunistischen Leiter eines Arbeiterwohnheims und der Erzählerin, und auch darin sind Zitate durch Kursivschreibung und Beibehaltung der Strophenform unübersehbar markiert. Und auch darin ist der Übergang von Theatertext zur erzählten Welt im Roman kalkuliert als komisch wirkender Stilbruch gestaltet. Der kommunistische Heimleiter sagte: Hast du schon einmal Theater gespielt? Ja, 6 Jahre. Das hört man. Was hast du gespielt? Titania im Sommernachtstraum. Ich bitte dich, du holder Sterblicher, sing noch einmal. Mein Ohr ist ganz verliebt. Er antwortete: Ich bin ein Geist nicht von gemeinem Stande. Ein ewiger Sommer zieret meine Lande. Ihr Name, ehrsamer Herr, war Siff, sagte er und zog an seinem Schnurrbart. Wir haben es hier in diesem Zitat, keine Sprachwechsel im Shakespeare-Zitat mehr zu verzeichnen, wohl aber am Ende des Zitates: Der türkische Männername Vasif ist Bruch und Verbindungsstelle zugleich. Bruch deswegen, da er die erhabene, gebundene Shakespeare-Sprache nüchtern unterbricht und damit aus der Sphäre der Kunst in die Sphäre des Arbeiterwohnheims führt. Verbindungsstelle deswegen, da die Figurenrede Shakespeares, die uns im Roman in zweiter Ordnung präsentiert wird, dazu dient, einen Kontakt zwischen offensichtlich Gleichgesinnten anzubahnen. Vasif, der Wohnheimleiter, wird im Roman als Mentor und Lehrer fungieren, der die Erzählerfigur mit diversen literarischen Werken bekannt macht, dadurch bildet und zwischen der Arbeitswelt und der Kunst als Mittler fungiert. Die durch die Figur Vasif und andere männliche Mentorfiguren vorgeschlagene Lektüre fungiert, wie zum Beispiel Liebeslyrik Lorcas, in diversen Lebenssituationen als Mittel, das eigene Erkenntnis- und Ausdrucksvermögen zu erweitern, nämlich dazu, Gefühle zu identifizieren, zu benennen, zu genießen, zu vermitteln. Die Erzählerfigur erhält via Literatur neue Ausdrucks- und Erfahrungsmöglichkeiten. Es lässt sich dabei in Bezug auf den Roman von einer performativen Kürze sprechen, da es dem Leser anheimgegeben ist, Zusammenhänge zwischen erzählter Lebensgeschichte und zitierter bzw. anzitierter Literatur und diesem Name-Dropping von Autorennamen zu stiften. Özdamar setzt beim Leser ein profundes Wissen um Kernbestände europäischer und US-amerikanischer Kultur und Literatur voraus. Zwar weist das Buch am Ende eine Übersicht über die angeblich verwendeten Zitate auf, doch ist dieses Verzeichnis lückenhaft. Unter anderem fehlen Hinweise auf Gedichte Brechts sowie auf den gesamten Shakespeare. Im breiten Spektrum deutschsprachiger, türkischer, spanischer und englischsprachiger Werke fällt auf, dass es speziell 2 Shakespeare-Dramen gibt, auf die refrainartig im Text Bezug genommen wird. Und das sind Hamlet und A Midsummer Night's Dream. Und es lässt sich sogar eine spezifische Verteilung feststellen. Im ersten Romanabschnitt, Der verlassene Bahnhof, wird mehr auf A Midsummer Night's Dream referiert. Im zweiten Romanteil, Die Brücke vom Goldenen Horn, auf Hamlet. Auf spezifische Bedeutungen der einzelnen Referenzen wäre an anderer Stelle einzugehen. Hier geht es mir nur darum zu zeigen, dass und wie Emine Sergei Özdamar vor allem durch den Rekurs auf diese Shakespeare-Dramen eine Theatralisierung des narrativen Geschehens erreicht. Und zwar nicht, indem sie wie Weiland Goethe in Dialogen zwischen Serlo und Wilhelm eine recht detaillierte, literaturkritisch-interpretatorische und dramaturgische Diskussion in Szene setzte, sondern indem sie vor allem mittels dieser beiden Shakespeare-Dramen die Rollenhaftigkeit speziell der weiblichen Migrantenexistenz betont und literarisch inszeniert. Die Frage ist, warum es speziell diese beiden Shakespeare-Dramen, Hamlet und A Midsummer Night's Dream, sind, die Emine Sergei Özdamar immer wieder anführt. Und dies gilt vor allem für A Midsummer Night's Dream, mittels auffälliger Zitationen narrativ in Szene setzt. Und es ist, denke ich, nicht schwer, viele, viele Unterschiede zwischen diesen beiden Dramen zu erkennen, die zu den meistgespielten aus Shakespeares Werk zählen. Sie weisen aber auch eine auffällige Gemeinsamkeit auf, die in der Dimension des Spiels liegt. Denn bekanntlich verstellt sich Hamlet, um den Mörder seines Vaters zu überführen. Und wir haben diverse Stellen im Drama, anhand derer durch ein Play within the Play Psychisches offenbart wird. Und auch in A Midsummer Night's Dream ist das Spiel im Spiel ein wichtiges und prominent platziertes Dramenelement, dem von der Forschung diverse Funktionen zugesprochen wurden, Mittel der Illusionsdurchbrechung zu sein, Parodie, eine Referenz an die primitive Dramaturgie älterer Volksschauspieler, eine Kritik am Theater als Darstellungsmedium überhaupt und so weiter. Im Roman Emine Sevgi Özdamars nun treten noch andere gemeinsame Deutungsbereiche zutage, die mit Blick auf Migration interessant sein können. In beiden Dramen ist die gesellschaftliche Existenz als Rollenspielthema sowie das Verhältnis von Rolle zu wahrem Sein. Bezugspunkt des Rollenspiels ist auch in Emine Sevgi Özdamars Text kein klar definierbares Subjekt mehr, das sich maskierte. Der Bezugspunkt in ihrem Roman ist vielmehr meiner Lesart zufolge das Rollenspiel selbst, also die Möglichkeit, sich unterschiedliche Rollen anzueignen, sich in diesen zu verhalten und das selbst so in unterschiedlichen Weisen zu reflektieren, zur Erscheinung zu bringen. Damit problematisiert die Autorin herkömmliche Vorstellungen vom Selbst als Einheit, wie sie auch im Zuge poststrukturalistischen Denkens verabschiedet worden sind. Denn durch die zahlreichen Rekurse, vor allem auf A Midsummer Night's Dream und Zitate, stellt Özdamar Vorstellungen von einer unverwechselbaren persönlichen Identität der Migrantin in Frage. Und dies korreliert mit der deutlichen Tendenz zum szenischen Erzählen im Roman und mit den diversen tragikomischen Episoden, in denen die Protagonistin der Sprache und ihrer Bedeutung zunächst nicht mächtig, den, wie Ortrud Gutjahr schreibt, Jargon ihrer jeweiligen Umgebung imitiert und in einer Art kultureller Mimikrie in soziale Rollen hineinschlüpft, bei der sie sich als Agierende wie auch als Zuschauerin erlebt. Zitat Ende. Die Prekarität von Identitätskonstruktionen und Selbstbildern wird dadurch, wie etwa auch durch den Umstand erfahrbar, dass Özdamar Literatur und Theater wie etwa das Bertolt Brechts als Modell weltanschaulicher Orientierung implementiert, das zunächst unkritisch übernommen wird. Der Ich-Erzählerin werden zudem immer neue Rollen und beziehungsweise Identitäten zugesprochen und wir hatten ja schon einiges gehört über die wechselnde Namengebung im Roman Verlauf. Und wir hatten auch darüber gesprochen, dass die Protagonistin eigentlich über keinen eigenen stabilen Namen verfügt. In diesen Erzählverfahren lassen sich Parallelen beispielsweise zu weiblichen Bildungsromanen Toni Morrisons und Maxine Hong Kingstons über ethnische Frauen ziehen, über die es in der Analyse von Pan Chia Feng heißt, instead of a unified identity, an ethnic woman is engaging in an endless negotiation of her contradictory multiplicity. Markiert wird auch bei Emine Sevgi Özdamar das spannungsvolle Verhältnis zwischen gesellschaftlichen bzw. sozialen Rollenzuschreibungen und Selbstentwürfen des erzählenden Ich, die literarisch geprägt sind. Um aber Identität oder Persönlichkeit als problematisch gewordene Begriffe wenigstens andeuten zu können, müssen sich Vorstellungen eines Ich irgendwo manifestieren, das heißt in einem Medium brechen. Es muss bezeichnet, das heißt in ein Schauspiel, in Schau überführt werden, kann nicht selbst evident werden. Es wird nur in Kontexten erkennbar, im Prozess eben seiner Reflexion. Und dies ist eine zentrale Funktion der Shakespeare-Zitate und Anspielungen, speziell aus Hamlet und A Midsummer Night's Dream, aus Stücken also, die ihrerseits die Prekarität von Zuschreibungen und Festlegungen ästhetisch erfahrbar machen und die Frage des Who's done it erweitert verändern zu einem Wer bin ich und wenn ja, wie viele und wer sind die anderen? Verlassen wir die konkreten Texte, wird auf einer übergeordneten Ebene deutlich, dass intertextuell geprägte Erzählverfahren, wie sie Emine Sevgi Özdamar anwendet, dazu beitragen, vertraute Ordnungskategorien wie etwa deutsche Literatur und Kultur zu destabilisieren und Literatur und Theater als Bereiche transnationaler Verständigung zu implementieren. Wenn etwa angesichts von Migrationsbewegungen und Globalisierungen der Volkskundler Konrad Köstlin programmatisch den Common Sense der Forschung formuliert, die heutigen Kulturen lassen sich nicht mehr in Bildern von geschlossenen, integrierten Völkern, von monolithischen Kulturblöcken auf fest umrissenen Territorien verstehen, dann werden derlei abstrakte Feststellungen durch Schreibverfahren wie die von Emine Sevgi Özdamar ästhetisch erfahrbar. Intertextualität und Übersetzungen werden ebenso wie die gewendete und aktualisierte Form des Bildungsromans der Gestaltung einer theatralischen Sendung im ausgehenden 20. Jahrhundert zu Merkmalen und Bestandteilen einer kulturellen Hybridität, durch die auch Fragen einer allgemeinen Literaturwissenschaft aktuell werden, etwa die nach der Leistungsfähigkeit und Bedeutung von Literatur und Theater generell in Kontexten von Migration und nach weiteren literarischen Modellen, die eine Gestaltung und Präsentation von Migrationserfahrungen erlauben. Und dem Thema der Ruhrtriennale 2010 zufolge ist dies etwa auch noch die Odyssee als literarisches Modell, zu der Emine Sergi Özdamar mit ihrem Stück Periküsse eine aktuelle Fortschreibung bietet, gewendet eben auf das Thema Migration. Mit Blick auf den Roman Die Brücke vom Goldenen Horn ließe sich feststellen, dass sich darin Intertextualität in diversen Spielarten als literarisch produktives Darstellungsverfahren erweist, das es ermöglicht, soziokulturelle Dimensionen einer Figur zu verdeutlichen. Diese erscheint als Mosaikbild, zusammengesetzt aus diversen Zuschreibungen, Zitaten und bestimmt durch das Verhältnis zu männlichen Figuren wie im traditionellen Bildungsroman. Autobiografische Gehalte, die beim Schreiben des Romans bedeutsam gewesen sein mögen, verlieren demgegenüber an Bedeutung. Intertextualität ermöglicht passagenweise eine Berührung und Durchdringung unterschiedlicher Gattungen und Texte. Durch diverse intertextuelle Anspielungen, Zitate und Allusionen erschafft die Autorin den Eindruck einer Erzählinstanz, deren Charakter unbestimmt bleibt und nur via Literatur und Theater konstruiert werden kann. Literatur und Theater fungieren als supranationale Bereiche, denen sich die Protagonistin verbunden fühlt. Migration endet folglich im Roman nicht im Neugewinn einer geografisch eindeutig definierbaren Heimat und kulminiert auch nicht in einer fixierbaren Identität der Protagonistin. Nicht zufällig endet der Roman Die Brücke vom Goldenen Horn in einem Zug, einem mittlerweile in der Migrationsliteratur traditionsreichen Topos, der mit der Idee des Nichtankommens, des ständigen Unterwegsseins verbunden ist. Und nicht zufällig mögen sich die letzten beiden Sätze um das Rauchen einer Zigarette drehen, deren Rauch mag in seiner wandelbaren Form und in der ungeordneten und doch harmonischen Bewegung einzelner Teilchen ein weiteres Bild für ein innovatives Erzählverfahren sein, mittels dessen Migration als Thema gestaltet werden kann. Als Migration von Texten von einer Sprache in die andere und von einer Gattung in die andere, als Wechsel sozialer wie dramatischer Rollen, so wie die Rauchwolken ineinander übergehen und dadurch immer wieder neue Impressionen für uns bereithalten. Vielen Dank.